Heute mit einem Gespräch vom Literaturfest Mannheim. Die Literaturkritikerin Cornelia Geißler spricht mit dem Schriftsteller Clemens Meyer über die Kunst des Erzählens und den Roman Die Projektoren.
Vielen Dank an Insa für die tolle Begrüßung. Danke. Ich bin mit Rucksacks nicht gerade sehr damenhaft, aber das Buch ist so dick. Der Clemens Meyer schreibt so selten Romane, aber dann recht dicke. Und außerdem brauchst du das ja jetzt zum Lesen. Außerdem habe ich hier ein paar Fragen aufgeschrieben, weil wir jetzt ungefähr anderthalb Stunden zusammen verbringen werden. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Clemens Meyer da ist. Ich werde wahrscheinlich immer im Wechsel siezen und duzen. Es ist irgendwie so ein bisschen unprofessionell, aber es lohnt sich. Also, herzlich willkommen zu einem Abend mit einem Autor, dessen Bücher einen fesseln, aufregen, verstören und unheimlich gut unterhalten können. Das sind Bücher, in denen steckt das ganze Leben drin, unsere Zeit. An den Projektoren kann man lange lesen oder man nimmt sich einfach Urlaub und ist in wenigen Tagen dann doch durch. Und Sie werden merken, dass es auch die Möglichkeit gibt, vielleicht sogar in der Mitte anzufangen mit dem Lesen. Da kommen wir noch hin. Es ist das meistdiskutierte Buch des letzten halben Jahres, würde ich sagen. Und wir reden über Dr. May und die Kunst des Erzählens. So ist der Abend überschrieben. Wir werden also über diesen Doktor reden. Der wird uns gleich am Anfang vielleicht auch schon, der wird uns aber weiter durch den Abend begleiten, weil er im Buch auch oft vorkommt. Und wir werden rausfinden, was Dr. May und Karl May unterscheidet. Karl May kennen ja alle durch seine Bücher und die Filme mit Winnetou und so weiter. Aber wir lernen hier den Dr. May ganz anders kennen. Es ist ein Roman, in dem die Gewalt des 20. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts eine Rolle spielt. Es ist aber auch ein Roman über Sehnsucht, über Träume und auch über Liebe, auch wenn das manche nicht glauben, aber sie werden das finden im Buch. Und wir werden auch über die, nicht nur die Kunst des Erzählens sprechen heute, sondern auch über die Arbeit des Erzählens, damit Sie eben auch wissen, warum Clemens Meyer nur so selten Romane schreibt. Hat ja auch tolle Erzählbände veröffentlicht und auch sehr gute Drehbücher geschrieben. Und ich wollte als erstes fragen, wie ist es mit diesem Buch jetzt auf Reisen zu gehen? Also es waren ja inzwischen wahrscheinlich so 50, 60 Lesungen. Sie sind jetzt wahrscheinlich tausenden Lesern begegnet bei solchen Veranstaltungen, danach beim Signieren. Verändert sich das Buch dabei auch, wenn man daraus immer wieder liest und Reaktionen kommen aus dem Publikum?
Na, das sind dann die Prüfsteine. Auch für mich selbst, so eine solche Lesung. Also man fängt dann an, das Buch ist erschienen im August. Aber ich habe natürlich, wenn das dann da ist, wir haben ja die Fahnen bearbeitet. Das ist ja ein extrem langer Weg. Und dann liegt das gedruckt da. Dann lese ich das erstmal noch ein paar Mal im Buch, blätter drin rum, lese und staune manchmal auch. Und dann liest man das vor Publikum. Man sucht sich dann so Passagen. Und man denkt, man liest meistens auch wirklich dieselben. Oder die gleichen, das ist in dem Fall wahrscheinlich dasselbe. Obwohl, nee, weil ich habe ja nie ein Buch dabei, da muss ich mir mal eins vom Büchertisch holen, das sind es nicht dieselben, aber die gleichen. Ja. Wobei, manchmal ist dasselbe auch das Gleiche, aber umgedreht nicht. Darum geht es auch hier, also es taucht auch so, glaube ich, irgendwo auf, dass das einer immer verwechselt, selbe. Und weil ich verstehe manchmal nicht, warum, wenn man den einen Pullover anhat und das nur der gleiche ist, auch doch, weil dasselbe wäre dann dasselbe. Aber wenn ich den von derselben Firma habe, ist es nur der gleiche. Also egal, darauf soll es aber nicht drum gehen. Dann gehe ich auf Lesung mit diesem Buch. Und man,
aber ohne das Buch
gehst ach so, ohne du das auf Buch. Lesung. Ja, aber ich habe das, muss ich sagen, es ist ja da. Ich habe ja, es ist ja wirklich wie so ein Gebäude. Das Wort habe ich jetzt gerade im Backstage gehört. Und wir sagen, ja, das, auch dieses Buch ist, was wir gesprochen haben. Und auch dieses Buch ist irgendwie wie ein Gebäude. Und ich bin da ja auch noch drin und trage es mit mir rum, auch wenn ich es nicht dabei habe. Aber dann liest man daraus, tritt in Kontakt und dann nach 20, 30 Lesungen kommt man dem immer näher. Aber dann habe ich so einen Indikator, wenn ich merke, dass ich immer an derselben Stelle beim Lesen eine Gänsehaut kriege. Und dann kann es so schlecht alles nicht sein. Aber es ist wichtig, das zu machen, auf Lesereisen zu gehen. Gerade mit so einem Buch, was ich durchsetzen muss, was man sozusagen auch an den Leser herantragen muss, weil es eben komplex ist, weil es 1000 Seiten sind, weil es, ja, könnte man noch einiges aufzählen. Und es, man verdient ja auch ein bisschen Geld damit, das ist ja das Schöne daran. Aber manchmal kommt man wieder zu sich plötzlich und denkt, mein Gott, was ist ein seltsames Leben, ja. Aber es macht irgendwie auch Spaß. Und in den Momenten, wo ich auf der Bühne bin, das möchte ich noch sagen, damit es nicht so ausschweifend wird, wenn ich lese und wenn ich signiere, da fühle ich eine unglaublich große Geborgenheit und Sicherheit, weil da kann mir überhaupt nichts passieren. Ich befinde mich in meinem Gebäude. Ich habe es vollendet. Ich bin jetzt da drin und die Zeit dehnt sich aufs Unendlichste, wenn ich darin lese. Also dann bin ich da zu Hause. Das ist natürlich ein großes Privileg. Da kann ich dankbar sein, dass ich das so machen kann. Und, das, und wenn ich dann Bücher signiere auch, können noch mehr kommen. Ich möchte gar nicht, dass das aufhört. Und dann frage ich die auch immer alle noch, was darf ich ihnen denn reinschreiben? Und dann kommen die manchmal mit Sachen. Und ich sage, ja, ja, na klar, mache ich. Und dann haben sie noch einen Wunsch. Und dann wird schon diskutiert hinten in der Schlange. Weil die Angst haben, dass sie gar nicht drankommen. Also es macht mir große Freude. Das muss ich sagen.
Wir könnten doch jetzt erstmal die erste Lesestelle einführen, dass Sie wirklich einen Eindruck haben von dem Roman und dann reden wir weiter.
Ja, gerne. Es gibt übrigens, fällt mir gerade ein, einen Roman von Peter Kurzeck, einen ganz frühen, ich glaube, der heißt Niemand stirbt. Da geht es um so Vertreter auch, die sind alle schon runtergewirtschaftet. In 50er, 60er Jahren spielt das und die sitzen dann immer in der Kneipe hinten nach ihren Tätigkeiten und oder sitzen dann nur noch in der Kneipe und vernachlässigen ihre Staubsauger und sowas und lassen sich so treiben und ja.
Nach Lesung geht man ja nie in die Kneipe.
Das manchmal schon, ja. Also dann wird man auch eingeladen und dann muss man seine Essgewohnheiten umstellen und so und oder muss man sagen, nee, es ist jetzt um 10, ich kann jetzt nicht noch einen Schnitzel essen. Also essen Sie bitte eins, ich trinke jetzt nur einen Liter Wein oder so. Aber das ist toll, man wird eingeladen, das ist toll. Also ich bin ständig unterwegs und dann geht man zum Italiener und ich tue dann immer so, dann zücke ich so pro forma mein Portemonnaie und nee, lassen Sie mal. Ich sage, naja, wäre doch nicht nötig gewesen. Und zack, da kommt das nächste Glas am Tisch.
Clemens Mayer wird jetzt mit dem, wie ich dachte, dritten Kapitel beginnen?
Das ist aber tatsächlich das erste. Aber ich muss noch dem widersprechen, was du sagtest. Ich glaube nämlich nicht, dass man den Roman in der Mitte anfangen kann. Der steht, der ist aus gutem Grund in der Reihenfolge. Man kann, wenn man ihn das erste Mal gelesen hat, dann danach drin rumlesen. Das ist erlaubt. Ja?
So ging es mir jetzt beim dritten, glaube ich, Lesen, dass ich immer wieder neu was entdeckt habe beim drin herumlesen. Also lesen Sie von vorn bis hinten. Ja. Clemens Mayer beginnt fast vorne.
Ja, es gibt, es ist nämlich, das ist quasi der vierte Text im Roman, aber die ersten drei. Das ist für mich so eine Art dreigeteilte Ouvertüre, wo wir am Anfang in der Irrenhilfszeit und Pflegeanstalt des Dr. Günst zu Leipzig-Thonberg sind, ein Dr. May-Forscher. Denn der Unterschied, da werden wir nachher noch drauf kommen, denn man braucht keinerlei Karmai-Kenntnisse, um mit diesem Buch was anfangen zu können. Aber jetzt erst einmal die Wölfe. Es war einmal ein Mann, der lebte im Wellebittgebirge. Er hatte nicht immer dort gelebt, obwohl die einheimischen Bergbauern und Hirten ihn schnell als einen Mann der Berge akzeptierten, denn er war sehr schweigsam, saß oft den ganzen Abend vor seiner Hütte und blickte auf die Berge, hinter deren schartigen Gipfeln die Sonne versank. Eine Zeit lang nannten die Einheimischen ihn den Cowboy, weil er ein großes Halstuch trug, die verknoteten Enden, die Zipfel lagen auf seinem Rücken und vorne bedeckte ein Dreieck aus Stoff seinen Hals. Die Bergbauern und Hirten im Wellebitt kannten die Cowboys und die Halstücher der Cowboys aus den Filmen der Wanderkinos, die vor dem Großen Krieg und nach dem Großen Krieg hin und wieder in ihre Dörfer kamen und einige wenige Groschenromane kursierten, wurden weitergereicht, zerlesen und zerflattert wilder Westen, die halstuchbehangenen Cowboys auf den abgegriffenen Titelseiten. Der Mann, den sie anfangs Cowboy nannten, war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts zu ihnen ins Wellebittgebirge gekommen. Ein Militärlastwagen setzte ihn eines Morgens bei einem verfallenen Bauernhaus in einem kleinen Talkessel in Sichtweite des Tuluwe Greda ab, der großen gezackten Gipfelwand, die, wenn die Sonne sich langsam hinter ihr versteckte und weiter Richtung Abend wanderte, ihren Schatten auf das Tal und das Haus warf. In dem verwitterten, halb in sich zusammengesunkenen Haus lebte nur noch ein stummer oder so gut wie stummer oder sogar taubstummer Schäfer. Die einen sagten so, die anderen so. Dessen alter Vater im großen Krieg verschwunden war und der eine kleine, ungefähr 30 Schafe fassende Herde betreute, dazu noch ein paar Ziegen. Die Einheimischen sagten, dass er schwachsinnig war. Sie nannten ihn nicht abfällig so. Es war einfach eine Tatsache. In ihrer Erinnerung war er schon immer schwachsinnig gewesen. Mit offenem Mund und hängendem Unterkiefer blickte er stumm in die Welt. Er führte die Schafe und Ziegen durch die Täler und die Schatten kleiner Wälder und zu versteckten Grasflächen auf steilen Hängen. Und die Einheimischen sagten, dass er zu seinem Glück, dem Glück des Schwachsinnigen, mit den Schafen und Ziegen unterwegs gewesen war, als die Schwarzgekleideten seinen Vater holen kamen. Der Mann, den die Einheimischen später lange Zeit Cowboy nennen sollten, warf erst eine kleine Holzkiste von der staubigen Ladefläche des dunkelgrünen LKW, stieg dann ab und sofort fuhr der Militärlastwagen wieder an, wendete und rumpelte die unbefestigte Piste zurück zum Tulowegrede, wo eine zerklüftete Straße in Richtung der Ebene verlief. Der Mann setzte sich auf die Holzkiste, von deren Brettern die grüne Farbe bereits abblätterte. Die schwarzen Buchstaben RAF, Royal Air Force, waren kaum noch zu erkennen. Er legte die Hand über die Augen, die Sonne stand hoch und er blickte auf die immer kleiner werdenden Staubwolken, die der LKW aufwirbelte und die noch über die Piste trieben, als der Militärlastwagen schon längst verschwunden war. So saß der Mann auf der Kiste, das Haus im Rücken, die Berge überall. Die Einheimischen mutmaßten lange, was wohl in der Kiste gewesen war, die der Mann dann ins Haus gebracht hatte. Ein Vorkriegsanzug aus einem der großen Herrenateliers in Beograd oder Zagreb, ein Trommelrevolver, in Leder gebundene Bücher, ein Radio mit magischem Auge, ein Schachspiel mit Elfenbeinfiguren, Dutzende Konserven. Aber vielmehr zerbrachen sie sich den Kopf darüber, woher der Mann wohl gekommen war und warum er, wie selbstverständlich, das alte Haus bezog mit nur einer englischen Armeekiste als Gepäck. Von ganz oben, hieß es zuerst und wenig später, von ganz unten. Am Abend verbrannte der Mann die nun leere Kiste an einer lange nicht genutzten Feuerstelle vorm Haus und der schwachsinnige Schäfer, der nicht zu verstehen schien, warum plötzlich ein fremder Mann mit einem karierten Halstuch in das Haus seines Vaters einzog, stand abseits, den Mund offen und blickte in die Flammen. Auch der Mann, der am Morgen erst vom LKW gestiegen war, blickte wie abwesend auf die verbrennenden Kistenbretter, zog dann etwas aus der Innentasche seiner zerschlissenen Militärjacke, das aussah wie eine hölzerne Flöte, und kurz schien er sie an seine Lippen zu setzen und der schwachsinnige Schäfer, der sich nicht traute, näher zu kommen, neigte in Erwartung eines Liedes, das in die abendliche Dunkelheit des kleinen Talkessels dringen würde, seinen Kopf. Sein Vater hatte eine Ziehharmonika besessen und oft auf ihr gespielt. Und der Schäfer erinnerte sich an seine Mutter, die hatte doch ein ähnliches langes und dünnes Stück Holz an ihre Lippen geführt, als er noch sehr klein war, bevor sie dann krank wurde und sich hinlegen musste und nicht wieder aufstand und auf den kleinen Friedhof bei der Bergkapelle gebracht wurde. Sie hatte ihre schmalen Finger auf das Holz und die Löcher im Holz gelegt. Die Eltern saßen vorm Haus in der Abenddämmerung und machten Musik und er tanzte unbeholfen zwischen ihnen. Der Mann mit dem karierten Halstuch hielt das Stück Holz, das aussah wie eine Flöte, aber wohl doch etwas anderes war. Noch eine Weile in den Händen schien es zu wiegen wie etwas sehr Kostbares. Und der Schwachsinnige streckte den Kopf, kniff die Augen zusammen und versuchte im Schein der immer kleiner werdenden Flammen zu erkennen, was genau dieses lange Stück Holz denn nun war. An einem Ende verdickte es sich. Dort saß eine Art kleiner, gezahnter Knubbel. Trug der fremde Neuankömmling etwa einen Küchenquirl mit sich herum? Doch bevor der Schäfer mehr erkennen konnte, steckte der Mann mit dem karierten Halstuch das Stück Holz zurück in die Innentasche seiner Jacke. Der Mann blickte wieder und immer noch auf die Flammen, die sich nun in ein kleines Häufchen Glut verwandelt hatten. Es war jetzt fast Nacht, seine erste Nacht in diesen Bergen, und die Dunkelheit kam fast schlagartig nach der langen Dämmerung. Plötzlich drehte sich der Mann zu dem Schäfer, der immer noch geduckt im Hintergrund stand, winkte ihn zu sich heran und rief: »Hey, Kamerad, hast du Raki am Haus?« Der Schwachsinnige verstand erst nicht, trat vorsichtig ein paar Schritte näher an die Feuerstelle und den Fremden und legte eine seiner großen, schwieligen Hände, er hatte wirklich riesige Hände, an sein Ohr und neigte fragend den Kopf. »Rakia«, wiederholte der Fremde und machte eine Bewegung, als würde er eine Flasche an seine Lippen setzen und trinken. hast du Rakia, Kamerad. Der Schwachsinnige verstand nun und rannte die paar Meter zum Haus. Bevor er reinging, zündete er umständlich mit ein paar Streichhölzern, die im Saum seiner Mütze steckten, die Petroleumlampe an, die an einem Haken über der Tür hing. Er hörte den Hund bellen, ganz in der Nähe, am Rand des Talkessels, wo die Schafe weideten und die Nacht verbrachten, und kurz lauschte er in die Dunkelheit. Wölfe waren seit einigen Wochen nicht in die Nähe gekommen, aber der Hund wurde alt, und wenn die Wölfe das mitbekamen, würden sie frech werden und sich der Herde nähern. Der Schwachsinnige öffnete die Tür und ging in die Küche. Er zündete einen Kerzenstummel auf dem grob geschnitzten Küchentisch an, aber auch durchs Fenster fiel das Licht der Petroleumlampe. Rakia. Schnaps. Er trank nichts, weil das alles in seinem Kopf durcheinander brachte. Ihm war dann, als würde die Welt umkippen.
Da haben Sie schon einen sehr schönen Eindruck bekommen, wie vielgestaltig dieses Buch ist, schon auf diesen wenigen Seiten. Am Anfang sind wir in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Ja. Und dieser Mann, den die Leute Cowboy nennen, wegen seines Halstuchs und vielleicht auch wegen seiner Komparsenrolle und kleinen Rollen, die er später im Kino spielt.
Ja, die macht er ja später erst da. Mhm. Also erst kommt er ja dahin, da hat er noch keine Rolle bei den Karl-May-Verfilmungen, Dr. May-Verfilmungen, die da anfangen. Also sie nennen ihn von Anfang an so anscheinend, weil wegen des Halstuchs. Und später hat er auch immer mal so einen Strohhut auf. Natürlich, das ist der Stranger, ja, das ist der Fremde, der dahin kommt.
Der ist 1929 geboren, erfahren wir später. Und den begleiten wir durchs Buch in verschiedenen Rollen. Der wird auch nach Deutschland kommen und hier selber schreiben.
Western-Groschenromane, ja.
Western-Groschenromane, also auch eine Art Dr. May in einer abgewandelten Form, ja, in einer Art Schreibfabrik. Aber der Cowboy, die Figur des Cowboy, du sagtest ja eben, du hattest das ziemlich früh. Den Cowboy habe ich schon gefunden in deinen Poetikvorlesungen in der Action GmbH. Und da heißt es ja sogar, ich bin Cowboy. Ist das die Figur, die dir am wichtigsten war für dieses Buch?
Da zitiere ich, glaube ich, von der großartigen Band Truckstop. Ich bin Cowboy, weil ich's bin. da habe ich vielleicht noch nicht an ihn gedacht. Aber ja, leider habe ich ja Truckstop nicht reingekriegt in das Buch. Ist schade. Ja, take it easy, altes Haus. Mach dir nichts draus und schlaf dich erstmal richtig aus. Toll. Also, nee, ich darf nicht abschweifen. Vorsicht. Ja. Ich habe, nachdem ich das Buch zu Ende geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass sich mein Geist sich seltsamerweise ein bisschen fragmentiert hatte. Ich redete häufig mit Leuten und die starrten mich an, weil ich einfach die Hälfte von dem, was ich gedacht habe, denen gesagt zu haben, gar nicht gesagt habe, sondern nur gedacht habe. Und das geht jetzt aber langsam wieder. Also, oder habe ich... Nee, gut. Ich denke auch manchmal beim Lesen, wenn ich das lese, über andere Sachen nach. Und denkt dann, huch, habe ich das jetzt überhaupt gelesen, die Stelle?
Beim Lautlesen.
Ja, wenn ich hier jetzt sitze und lese, dann denke ich irgendwie, scheiße, das Bügeleisen habe ich zu Hause auf dem Fußboden stehen lassen. Ja, wirklich, also das stand auf dem Fußboden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Stecker rausgemacht habe. Aber ich hätte wahrscheinlich einen Anruf bekommen. Nee, was war's jetzt?
Also, der Cowboy. Aber
ja, den hatte ich ganz zu Anfang, aber wahrscheinlich nicht bei den Poetikvorlesungen schon. Die waren 14, glaube ich, in Frankfurt am Main. Nee, 15 wahrscheinlich. Ja, 15. Da hatte ich aber an dem Roman natürlich schon gearbeitet. Und vielleicht war er da auch schon da. Das müsste ich mal nachforschen. Ja. Also, weil zugrunde liegt, das möchte ich noch ganz schnell sagen, ich will nicht mal sagen im Jahr, weil das klingt so, dass man irgendwie riesige mythologische Zeiträume aufmacht, die sind es ja gar nicht. Damals, nee, auch nicht, sagen wir einfach so, vor 16 Jahren, ja, nee, 17 sind es schon inzwischen, 2008, da war ich unterwegs mit dem Goethe-Institut im Wellebittgebirge oder mit einem Bus des Goethe-Instituts und da fielen mir so Dinge auf, dass da Karl May gedreht wurde, der in der DDR in den 80er Jahren erst in die Kinos kam, tatsächlich, und wir Kinder dann diese Karl-May-Filme geguckt haben, wie die Verrückten.
Aber auch die DDR-Indianer-Filme sind ja auch dort gedreht worden?
Ganz wenige nur. Fast alle, also eigentlich fast gar keiner. Die sind einige auch in Jugoslawien, ja, aber nicht im Wellebit. Die sind in anderen sozialistischen Ländern. Ah. In Georgien haben sie einen. einer wurde auf Kuba gedreht. Aha. Und einer in der Mongolei. Aber bloß das sieht man. An den Indianern, also an den Mongolen.
Ja. Aber
und an den Pferden. Die sagen dann hier, Ponys, Indianerpferde. Und ich denke, was sind denn das für Pferde? Da können ja nur Kinder drauf reiten. Ja, aber die und also worauf ich hinaus wollte. Und dann sagte mir ein mitgereister Schriftsteller, der tragischerweise, muss man sagen, es will ja niemand in den Krieg gehen und darüber berichten, aber er hat es eben gemacht, weil dort Krieg war. 1991 bis 95 war der Kriegsberichterstatter in den sogenannten jugoslawischen Zerfallskriegen und der erzählte mir, dort und dort fanden erste Kampfhandlungen statt, im zweiten der sogenannten jugoslawischen Zerfallskriege zwischen Serbien und Kroatien oder der Bundesrepublik Jugoslawien, wie sie dann noch hieß, zwar aber gar nicht mehr, also Jugoslawien war zerfallen im Prinzip.
Du musst den Namen nochmal sagen, des Kollegen, weil von dem im
Ede Frühjahr Popovic, auch ein neues ja, Ede kommt Popovic. Bei Roland und ja, ich moderiere ihn auch auf der Buchmesse, freue ich mich auch schon sehr. Ihnen habe ich viel zu verdanken, was dieses Buch betrifft. Und der sagte mir, dort, wo die gedreht haben damals in den 60er Jahren, haben die sich dann 30 Jahre später, fast genau 30 Jahre, das ist es ja auch noch, 62 der erste Film, 91, 29 Jahre später, kam es dann eben zu Kampfhandlungen mit vielen Toten. Das Gebiet wurde vermint, es gab Massaker in Dörfern, die da in der Nähe waren und so weiter. Und das hat mich sofort getroffen und ich sah dann auch sofort schon diese Figur, von der ich noch nicht wusste, dass man ihn Cowboy nennen würde. Das habe ich gemacht, weil ich ihm nicht wollte, dass ich ihm einen Namen geben muss. Er bekommt dann einen auf Seite 1000. Da habe ich wirklich dann zum Schluss überlegt, wie nenne ich ihn den?
Jovan.
Oh, du hast es verraten. Nee. Okay, ist nicht so schlimm. Jetzt kriege ich fast einen Nervenzusammenbruch. Ich habe 1000 Seiten, das ist geheim gehalten. Und du hast es jetzt einfach ausgeplaudert.
Aber ist das so ein... Ich finde, der Name ist nicht wichtig.
Aber weißt du, wie schwer mir das fiel, den dann am Ende einen Namen zu geben? Und nachdem der mich 10 Jahre lang namenlos begleitet hat, sagt er dann auch noch, nenn mich Jovan. Hm. Ja, da schallt es schon vom Moby Dick rüber.
Also es geht ja um Dr. May, über den wir noch gar nicht groß gesprochen haben, und die Kunst des Erzählens. Die Kunst des Erzählens zeigt sich ja hier auf zwei Weisen. Einerseits über die filmische Erzählung. Das Thema Film, Kino spielt eine große Rolle. Es gibt diese Kinos, die über Land fahren, durchs Gebirge in die Dörfer mit dem Bioskop, mit den Projektoren. Die Leute gehen ins Kino. Es gibt das Thema Karl-May-Filme, Winnetou und so weiter. Und es ist dieses Erzählen, die verschiedenen Varianten, etwas zu erzählen als Märchen. Es war einmal, kommt ja auch noch in verschiedenen Varianten vor, zum Beispiel bei dem Hahn.
Bei wo?
Bei dem Hahn. Der.
Ach so, naja, aber da ist es ja dann wie so ein Gedicht. Der stille Hahn geht durch die Stadt, er pickt und pickt, wird niemals satt. Also das ist, aber das führt es zu weit.
Ein ganz gruseliges Kapitel.
Die Leichenwässer heißt es auch, ja. Da habe ich, wenn man eingibt bei Google, das Wort Leichenwässer, gibt es nichts. Ich habe das gefunden in Karlovac, da fand ich ein Buch auf der Straße in Kroatien. Und Abwässerkunde und so hieß das auf Deutsch, war ein Stempel von der jugoslawischen Bibliothek drin. Und da fand ich das... Das fand ich bemerkenswert, dass es Leichenwässer gibt. Das sind Abwässer von bestimmten Fabriken, also fleischverarbeitenden oder Fischfabriken. So sind manche Sachen eben durch Zufall auf diesen Reisen da entstanden. Aber das verwirrt jetzt nur. Wo waren wir jetzt?
Wir waren bei der Kunst des Erzählens.
Ja, das ist wahrlich eine große Kunst.
Also wir hatten ja auch kurz die Frankfurter Poetikvorlesung gestreift, die vor 10, 11 Jahren gehalten wurden von Clemens Meyer und die Reise vorher im Jahr 2008. Dieser Roman ist also über eine sehr lange Zeit entstanden. Wie war die Arbeit des Erzählens? Hast du alles hintereinander weg in den Laptop geschrieben? Hast du Tagebuch geführt, wenn du eine Reise gemacht hast? Wenn du recherchiert hast in Bibliotheken oder dir Bücher gekauft hast, um sie zu lesen, über den Krieg, diese Bildbände und so weiter, Notizen gemacht? Hast du alles an die Wand geschrieben, wie der einst William Faulkner? Wie hast du diesen riesigen Stoff so bewältigt, dass er in dieses doch dafür, was alles drinsteckt, recht schmale Buch gekommen ist?
Es ist ganz viel rausgeflogen. Das ist ja die große Kunst, dass ja gar niemand weiß, dass, was man noch alles rausgenommen hat oder wo man gesagt hat, du konzentrierst dich jetzt hier auf das und das und das. Und das geht dann eben durch die Zerrbrille dieses bei mir Dr. May genannten Phantasten zum Teil eben auch, ja. Und aber das ist, wie das entstanden ist, also ich habe wirklich 10 Jahre ungefähr daran gearbeitet. Ich weiß manches nicht mehr. Ich weiß, dass ich 2015 mal so 2 Monate, 1,5 Monate in Belgrad war und da sehr viel recherchiert habe, auch dann eben auch mit Leuten gesprochen habe. Also auch Zeitzeugen von 41 findest du, naja, das ist wenig, ja. Aber ich war da in verschiedenen Archiven und
ja, und aber immer auch geschrieben zwischendurch schon, ja. Also während der Recherche auch geschrieben. Ja.
Sind, das waren dann so ganz seltsame Sachen. Dann fuhr ich zum Beispiel mit einem Zug durch die Vojvodina von Belgrad kommen, zurück nach Budapest. Das muss 2015 gewesen sein, als da auch gerade die ganzen Flüchtlingsbewegungen waren. Bin ich erst mit dem Zug dahin gefahren und mitten da durch und dann über Budapest und war dann in Belgrad. Und auf dem Rückweg fuhr ich dann Schritttempo da. Die Strecke ist leider stillgelegt inzwischen. Also die Chinesen sollen sie angeblich wieder aufbauen. Ich war dort, ich habe gesehen, es wird gearbeitet, aber noch ist nichts, hat sich nichts getan. Da ist auch dieser Bahnhof eingestürzt in Novi Sad jetzt. Da war ich auch. Also ja, ich saß da auch dort, wo die auf der Bank, das ist verrückt, ja, die Fotos gesehen. Aber es ist erst ein paar Jahre später eingestürzt, als ich weg war. 15 Leute sind da gestorben, schrecklich. Ja. Weil diese scheiß korrupten Schweine da den angeblich alles renoviert haben, aber den alten Beton da drin gelassen haben. Naja, und da fuhr ich mit dem Zug durch die Vojvodina und gucke aus dem Fenster, auf einmal sehe ich Lex Barker. Ja, also ich übertreibe es ein bisschen. Man sitzt jetzt hier im Sessel und kokettiert ein bisschen so. Macht ein bisschen Spaß, aber so war es wirklich. Dann habe ich mein Notizbuch rausgeholt und habe mir reingeschrieben, 1905, weil ich wusste, dass der Shoot 1964 da, also in Belgrad zum Teil und in Montenegro und auch in Kosovo gedreht wurde, ein Orient-Western. Da kommt dann später, kommt das zur Sprache und dann gibt's einen Sensibilisierungsbeauftragten, der sagt, ein Orient-Western? Was soll denn das bitte schön sein? Ja. Aber die haben diesen Orient-Western da gedreht, der Shoot. Und da war Lex Barker dabei. Und dann habe ich sofort imaginiert, halt, pass auf, dann ist der, trifft er sich mit Tito und so. Und dann, also, ist diese Verschränkung von Historie und Fantastik, die war mir von Anfang an klar. Von Krieg und Groteske war mir, das wusste ich, dass das nur das kann der Weg sein, indem ich episch erzähle, es war einmal, aber auch auf der anderen Seite in manchen Kapiteln fragmentiere. Es gibt ein Register, es gibt ein Kapitel, das besteht aus 293 nummerierten Sätzen, hat alles seine Gründe. Ästhetisch muss es natürlich sich einlösen, auch. Ich mache das ja nicht ohne Grund. Wenn du das nur machen willst, um zu zeigen, was, wie toll du das alles kannst, ja, dann ist es Quatsch, du kannst es sein lassen. Aber das hat dann verschiedene dramaturgische Gründe, warum man das manchmal machen muss. Und dass du das Grauen des Krieges, der ja hier auch in verschiedensten Kapiteln geschildert wird oder umschildert wird, weil ich umgehe es ja quasi immer, ich will das ja gar nicht beschreiben, ich will ja keine Kriegsunterhaltungsliteratur machen, dass man da eben auch dann fragmentieren muss, verfremden muss und so weiter, das Tempo auch wechseln muss, mal das Erzähltempo und so weiter, das wusste ich relativ schnell. Ich wusste dann aber, das hat es eben auch schwieriger gemacht. Also das war eben eine endlose Arbeit, das ging nur, weil ich das Privileg habe, als Schriftsteller zu sagen, ich nehme mir jetzt hier die Zeit. Ich wusste, dass das so ewig lange dauern würde. Ich wusste auch, dass ich nach 5 Jahren noch gar nicht in der Lage bin, das fertig zu machen, weil mir vielleicht auch noch die geistige Reife fehlt. Was weiß ich, ja. Ich hoffe, ich habe es überhaupt nicht erreicht. Ja, wäre furchtbar, wenn man geistig reif plötzlich wäre.
Und, aber ist es dann hintereinander weg entstanden und dir war klar, hier muss der Ton wechseln, hier muss ich wieder in der Zeit zurückgehen. Also wenn man das Buch liest, kann man sich ja, also auch um mit den Personen klarzukommen, empfiehlt es sich manchmal zum Beispiel, sich eine Liste zu machen. Oder, also man kann sich zum Beispiel einen Zeitstrahl basteln.
Oh ja, das ist relativ, wenn man will, überschaubar.
Wenn man so als berufliche Leserin, zum Beispiel so als Rezensentin, ja, kann man sich einen Zeitstrahl basteln. Und dann haben wir also von 1875 eigentlich Dr. May. In der Zeit hat Karl May sich den...
Aber das taucht nicht erzählerisch auf.
Okay, also den großen Krieg haben wir.
Das beginnt 1941, ist meines Erachtens das Früheste.
Zweiten Weltkrieg, also der hier große Krieg genannte Krieg. Dann haben wir also diese 50er Jahre mit dem Velebitgebirge. Dann haben wir die Filmdrehzeit. 60er Jahre. Dann haben wir zum Beispiel Prag 68, also mit dem der Erschütterung des Sozialismus. Dann haben wir die 80er, 90er Jahre in Leipzig.
Die 70er Jahre ist immer in Westdeutschland, dann werden Groschenromane geschrieben.
Das stimmt.
Da taucht Günter Netzer auf auch. Ja, also nicht persönlich, aber im Radio. Und dann sind wir in der 80er in Leipzig, ja. und dann ist immer, sind die 90er und dann sind die Jugoslawienkriege.
Ja.
Und dann sind wir irgendwann 2015.
Dann haben wir sogar noch 2015.
Ja, und aber das meiste ist eben, dass der Kaubel bei den meisten, also Jovan, wie er heißt, wie wir jetzt wissen, nee, es ist ja, ist auch okay, kann man ruhig wissen, ja.
Aber die Zeit ist ja auch fragmentiert in diesem Roman. Die Zeit, wir haben Abschnitte in unterschiedlicher Reihenfolge.
Ja.
Wie ist es beim Schreiben gewesen? Hast du das hin und her geschoben, die Kapitel, die Abschnitte?
Ja, also tatsächlich dann ja, aber das ist so, dass ich ungefähr schon weiß, wo was hinkommt. Mhm. Bei mir ist es nicht so, dass das, also die Chronologie ist bei mir eher, sagen wir mal, stilistisch oder energetisch oder ich weiß dann, dass zum Beispiel nach dem Kapitel Wölfe, das endet dann, sagen wir mal, 1960, 61, kurz bevor die Deutschen wiederkommen, ist, endet das, ja. Und nach 180 Seiten und Romanseiten. Und dass danach zum Beispiel wir in, sagen, ich weiß nicht genau, welche Zeit das dann ist, ich glaube 2010 ungefähr, springen wir 50 Jahre in die Zukunft. Wieder in die Irrenhilfsheim- und Pflegeanstalt des Dr. Günster Leipzig-Thornberg, die schon zu Anfang auftauchte, wo die Dottoris Kongresse ab und ein Mann wird therapiert, der als Kriegsberichterstatter, ein Deutscher aus Leipzig, studierter Journalist, im Sozialismus Journalismus studiert, am sogenannten Roten Kloster in Leipzig, der dann in die Jugoslawienkriege geht, als junger Mann, weil er berichten will und dadurch aber irreparabel anscheinend beschädigt wird und die, dann wird er da therapiert. Und da gibt es aber natürlich Verbindungen schon, die für
der
mich
Herr
dann
Wein,
anders
um
funktionieren.
Um nochmal wieder einen Namen zu sagen, der Herr Wein.
Herr Wein heißt der. Ja. Der sollte als Rainer Wein heißen, aber ich hab ihn dann doch Holger genannt. Holger Wein. Aber er hat einen Verwandten, der heißt Rainer Wein, glaube ich. Und Holger Wein ist der Cousin von Georg, der später dann in Leipzig auftauchen wird, der dann in die Jugoslawienkriege als Neonazi, als Faschist zieht mit seinem Freund Franco. Aber dieser Holger Wein, jo, nee, genau.
Die Dottoris reden über ihn und versuchen das zu ergründen.
Ja, was mit ihm los ist und ob er wirklich diese Wunder, diese Phänomene, die er da beschreibt, die an den Frontlinien des Jugoslawien, also wir kommen quasi 1962 aus einer nicht von Kriegen verheerten sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien, in der die Deutschen Filme drehen, sofort danach über, ein bisschen Anlauf natürlich, in die 90er Jahre und dass dort eben die Leute sich umbringen und dieser Holger Wein da in diese Kriege geht und er ist auf diesem Gebiet dann, er erinnert sich und gibt Auskunft und die befragen ihn, was los ist und versuchen rauszufinden verschiedene Dinge und also so hängt das dann auch zusammen und auf eine viel für mich plausiblere Art und Weise, als wenn ich jetzt die ganzen, ja, also wenn ich das Buch strikt dann chronologisch erzähle. Es gibt Kapitel, die sind noch chronologisch, also dann hast du zum Beispiel zwei oder so, die, obwohl nee, eigentlich auch nicht. Also man bleibt dann auch mal lange in einer Zeit, weil es gibt ja dann Kapitel, die sind eben sehr lang, ja, und dann ist, also man darf, das ist das Geheimnis, glaube ich, man darf das nicht zu sehr fragmentieren. Dann fällt es dir unter den Händen auseinander. Also das, naja. Aber ich meine, es wäre ja auch furchtbar, sorry, ganz kurz noch, wäre ja auch furchtbar, wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre da rumbastle und dann klappt es nicht. Also es ist ja furchtbar.
Es klappt, ja. Und man findet sich ja auch
schon, ja,
zurecht, wenn man auf einmal in der Zeit gesprungen ist, weil man ja immer wieder Personen wiederfindet. Also dieser Cowboy zum Beispiel taucht ja immer wieder auf. Und Dr. May, wir müssen jetzt mal über Dr. May sprechen. Wie viel hat Dr. May mit Karl May zu tun?
Also mir war ja eins wichtig, weil ich auch mal schon ein bisschen auf dem internationalen Markt schiele. Ich mache wieder ein bisschen Spaß.
Also Clemens Mayer war auch schon für den International Booker Preis nominiert, insofern ist es auch gerechtfertigt.
Ja, aber nur zweimal auf der Longlist.
Ja, aber pff,
ja, das stimmt,
sind
aber
wenige.
Man ist ehrgeizig dann. Ach nee, das ist dann ein Bonus, da sagst du, Mensch, toll hier, wer das alles schon mal gekriegt hat und du bist plötzlich da, wenigstens in dem erweiterten Umkreis dieser tollen Schriftsteller wie Laszlo Krasznahorkai, den ich sehr schätze, der auch bei S. Fischer auch veröffentlicht oder andere. Und, also ach ja, Jenny Erdenbeck hat es auch
gekriegt. Markt.
Nee, Lex ja, weil, warum eigentlich? Ach so, weil wenn ich jetzt nach England komme und sage, hallo, ich habe hier ein fettes Buch über Karl May, dann sagen die Karl who? Und dann denken die vielleicht, weil May und Meyer so ähnlich, ich habe jetzt irgendwie ein autofiktionales Buch geschrieben, wo ich über meinen Alltag erzähle und so, kann ich auch mal machen. Und ja, nee, ist aufpassen, Schluss. Nein, wichtig war es mir, aus dieser Figur, eine literarische Figur zu machen, die im Roman selbstständig lebt. Wo klar ist, schon deswegen auch der Anfang, da kommen die in diese irren Hilfsheim- und Pflegeanstalt, ein Dr. May-Forscher aus Amerika. Na klar, wo soll der auch anders herkommen? Ne? Aus Amerika, wo er ja da Winnetou lebt und gelebt hat und so. Kommt er dahin, weil in dieser Anstalt hat dieser Dr. May 1875 oder so anscheinend gesessen. Oder ja, so Ende der 60er Jahre. Ich habe die Daten jetzt nicht so genau im Kopf. Und er will das erforschen und die diskutieren auch die ganze Zeit, ob denn dieser Dr. May, der hier eben ein weltberühmter Unterhaltungsschriftsteller, aber auch Weltreisender ist, tatsächlich auch im Orient wirklich war und diese ganzen Abenteuer zumindest so oder so ähnlich das ein oder andere natürlich hinzugefügt, ja, erlebt hat in gewisser Art. Und manche sagen, nee, da war er nur in Amerika. Und es gibt aber keine, die sagen, er war in beiden, weil das geht nicht. Weil da bräuchte man schon Zeppeline und so und die gab es erst im Jahr 1900. Ja, also.
Ja. Weil man als Erzähler und als Filmregisseur eben alles machen kann. So wie in diesen Filmen die Leute wieder auferstehen können, dass du als Schriftsteller, als Erzähler die Leute eben auch in die Zeit, in Zeitschleifen gesteckt, wieder auferstehen lassen, ihre Gestalt wandeln lassen, ihnen andere Namen gegeben, andere Aufgaben gegeben und so weiter. Und das ist ein großer Schöpfungsakt ja auch.
Ja, danke. Buch. Das war aber notwendig, weil auf der anderen Seite natürlich auch extrem viel gestorben wird trotzdem. Das darf man ja auch nicht vergessen, also im Roman. Ja. Also es kommen ja diverse Massaker vor, zumindest Namen, also werden die erwähnt. Oder wir sind in der Stadt V. Und natürlich obsiegt auch hier in diesem Roman letztendlich der Krieg oder die Realität über das Märchen aber oder über die Wiederauferstehung. Aber in der Literatur ist es eben die einmalige Chance zu sagen, nein, vielleicht kann ja wirklich im Jahr 2015 ein Mann mit einem, also der Cowboy Jovan, mit einem Wanderkino in den Nahen Osten fahren und alte Dr. May-Filme aus den 60er Jahren zeigen. Er sucht da jemanden. Und so endet das Buch dann quasi. Also auch mit einer Projektion eben auch der Hoffnung. Also, dass man sagt, das kann die Literatur. Aber natürlich weiß man insgeheim, und das weiß auch dieser Roman, dass die Realität natürlich ungemein grausam ist. Und genau wie die 293 Sätze zwar eine schöne Sache sind, sind aber natürlich trotzdem 293 Leute sinnlos gestorben, ja, zu einer Zeit, ja. Aber, naja, so wollte ich es aber natürlich nicht stehen lassen, ja, weil sonst, also da bin ich dann auch irgendwie wahrscheinlich zu romantisch oder so. Also um nur das nackte Grauen des Krieges da obsiegen zu lassen. Ja, das haben wir ja in der Realität schon genug.
Ja, es ist schrecklich, wie aktuell das Buch auch ist an vielen Stellen. Also du hast es angefangen zu schreiben, als wir gedacht haben, wir haben eine lange friedliche Zeit. Und bevor das Buch fertig wurde, ist der Krieg gegen die Ukraine in diese heiße Phase gekommen. Und es gibt ja auch das Kompaktmagazin und die merkwürdigen Projektoren-Menschen, die als Einflüsterer unterwegs sind. Also es gibt sehr viele Bezüge zur Gegenwart, die einen auch erschaudern lassen. Aber es steckt eben tatsächlich auch in diese Hoffnung drin. Komm wieder, Dr. May, endet ja, das ist ja das letzte Kapitel. Es ist das Erzählen siegt in diesem Fall. Und das ist eben auch tröstlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne, leider etwas wirre von mir ausgeführte Gespräch, aber doch sehr unterhaltsame. Ich freue mich, dass Sie alle da waren und bedanke mich, dass Sie so mitgegangen sind mit dem Autor. Und Clemens Mayer wird noch signieren.
Und ich bedanke mich bei dir, dass du das mich so schön durch den Abend geleitet hast. Danke.
In SWR Kultur vor Ort hörten Sie ein Gespräch zwischen Cornelia Geißler und Clemens Mayer. Eine gekürzte Aufzeichnung vom 26. Februar beim Literaturfest Mannheim.